Nur dir allein gebührt die Ehre. Praise God. Lass uns Platz nehmen. Es ist gut sein im Hause Gottes. Heute führe ich euch in die Apotheke Gottes. Die Apotheke Gottes. Und da werden wir einige Medikamente anschauen, die der liebe Gott uns zur Verfügung stellt. Gott hat sehr viel Medikamente. Aber ich möchte über die Medikamente des Glaubens sprechen. Also Glaube an Gott, ein gutes Medikament. Das ist eines. Aber der liebe Gott hat auch noch andere Medikamente. Die Blätter vom Baum des Lebens, heißt es in der Offenbarung, sie werden zur Genesung der Heiden, der Nationen, der Völker dienen. Also die Menschen werden heil, wenn sie vom Baum des Lebens in der Offenbarung diese Dinge genießen, zu sich nehmen. Und wenn schon die Blätter so viel Gesundheit bewirken, was soll dann die Frucht des Baumes bewirken? Nur das nebenbei. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein hier, was und wann ist eine wahre Heilung? Wann ist die Heilung göttlich, geistlich, himmlisch und ewig? Und was bewirkt die Heilung und so weiter? Wir werden uns über die Heilung Gedanken machen. Also dieses nächste Wochenende ist auch ein Stück weit über die Heilung und die Fortsetzung der Heilungsgottesdienste. Dann am Samstag, Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, Jesus versteht dich. Also kann gerne zu Jesus kommen und Jesus übersieht dich nicht. Das ist auch das Schöne dabei. Jesus übersieht dich nicht. Und am Sonntag wird das Thema sein, Gott erwarte dich. Da wird auch die Theatergruppe ein Stück aufführen dabei. Und dann, Gott erwarte dich. Gott hat eine offene Tür. Du darfst jederzeit zum Vater nach Hause kommen. Der Vater hat ein weites Herz für jeden Einzelnen von uns. Der Glaube an Gott, ein gutes Medikament, ein gutes Heilmittel, ein gute Arznei. Der Glaube. Und ich möchte über den Glauben sprechen. Und wenn ich von Glauben rede, dann meine ich nicht nur sich was vorstellen, nur etwas fantasieren, sich was einreden oder einbilden. Nein, der Glaube an den lebendigen Gott, an Jesus Christus und das, was der Heilige Geist in uns produziert. Jesus sagt, wenn du hättest Glauben wie ein Senfkorn, du könntest Berge versetzen. Stell dir mal vor, wenn du schon Berge versetzen kannst und wenn du Glauben hast, dann kannst du Beulen versetzen, Tumore versetzen, Krebsgeschwüre versetzen, noch vieles mehr. Du kannst was verändern und ins Meer der Vergessenheit senken. Und ich werde erklären, was der Glaube wirklich ist. Glaubende haben viele Vorteile, ganz besonders bei der Heilung. Der Mensch, der nichts glaubt, der keine Hoffnung hat, ist verloren. Wenn du an den Arzt nicht glaubst, kannst du den Arzt vergessen. Wenn du an den Pastor nicht glaubst, brauchst die Predigt nicht zuhören. Wenn du an der Bibel nicht glaubst, an die erste Seite der Bibel nicht glaubst, kannst du auch an die letzte Seite der Bibel nicht glauben. Also der Glaube ist Voraussetzung für alle Dinge im Leben. Wenn du keinen Glauben hast, dann geh auch nicht über die Brücke, die könnte einkrachen. Du brauchst für alles im Leben Glauben. Und der Glaubende hat immer Vorteile. Der Glaubende, wenn eine Operation ist oder wenn eine Wunde da ist, die Wunde heilt viel schneller. Menschen, die Hoffnung haben, die Glauben haben, die was vorhaben, die Dynamik haben, die also was sich vorgenommen haben, was erwarten. Ich denke nur, der Apostel Paulus, er ist von dieser Giftschlange gebissen worden, der schüttelt es ab und sagt, ich kann noch nicht sterben. Die Zeit ist noch nicht da, ich muss noch nach Rom zum Kaiser, dort mein Zeugnis abgeben und dergleichen. Menschen, die keine Hoffnung haben, die kriegen Depressionen. Aber Glaube schützt vor der Depression. Weißt du, wenn du bestimmte Sachen erlebst, erfährst, ganz besonders wenn du krank bist oder Operationen gehabt hast, wenn du keinen Glauben hast, das drückt dich nieder. Bei mir ist alles schon verloren, bei mir ist alles vorbei, ich habe keine Hoffnung, weiß nicht, wie es weitergehen soll und du gehst den Bach runter. Immer wenn wir auf die Probleme schauen, so wie Petrus auf die große Welle, die auf einen kommt, wenn du auf die Wellen schaust, auf den Sturm achtest, gehst unter. Du musst jetzt lernen, im Glauben auf Jesus zu schauen. Jesus ist der Punkt, dieser feste Punkt, der uns Halt gibt. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Also du brauchst diesen festen Punkt und das ist der Glaube. Da hebst du deine Probleme aus den Angeln. Menschen, die glauben, benötigen weniger Schmerzmittel, denn die überwinden das. Sie geben das Gott ab, sie vertrauen dem Herrn, all die Dinge. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Glauben an eine höhere Macht und dem Gesundheitszustand. Ich glaube an Gott. Und das ist nicht nur etwas für Wahrhalten, sondern wirklich sich hineinversetzen, da drin leben. Ich lebe, darum rede ich auch und so weiter. Der Glaubende hat eine innere Stärke, Und das braucht der Mensch ganz besonders, wenn der Körper schwach ist. Da braucht er innere Stärke im Geist und in der Seele. Er braucht Halt, an was er sich halten kann. Wenn alles so dahin geht, wenn der Körper nicht mitmacht, wenn die Füße nicht mitmachen, die Hände nicht mitmachen, die Augen nicht mehr mitmachen, die Ohren nicht mehr mitmachen, an was kann ich mich festhalten? Mein Gott lebt, mein Gott hat einen neuen Körper für mich. Ich habe eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Schon allein das ist, was einem Menschen sehr viel hilft. Also dieses Leiden dieser Zeit ist nicht wert. Ich habe etwas Wunderbares von Gott vorbereitet. Wer also Gott ablehnt, der riskiert, dass er nicht geheilt wird. Denn er hat keine innere Kraft. Denn nur dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht, steht einmal in der Bibel. Also, wenn deiner Seele schlecht geht, wenn deine Seele sich an gar nichts orientieren, als sich an gar nichts halten kann, die Seele wird niedergedrückt. Der Glaube an Gott ist gesundheitsfördernd. Und das haben Wissenschaftler festgestellt und untersucht und beobachten. Menschen, die beten, die sind besser dran, die beten können. Egal wie jetzt. Ich möchte jetzt nicht irgendetwas Christentum oder irgendeine andere Religion hervorheben. Beten. Jeder Mensch kann beten. Das Beten, das ist etwas Urwüchsiges, was der Mensch von Anfang an hatte. Wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, dann gibt es keine Heiden und keine Gottlosen und Ungläubige, die beten alle. Denn es geht um ihr Leben. Und der Mensch ist mehr als religiös. So, aber wohl dir, wenn du den Glauben an Jesus Christus hast. Da hast du etwas. Glaube an mich und glaube an Gott, hat Jesus gesagt. Wahre Gläubige sind weniger im Krankenhaus. Ein guter Freund von mir, Erlos Tegen in Afrika, Südafrika, hat eine Missionsstation und die haben ein Krankenhaus. Und da ist etwas Interessantes, was die dort im Krankenhaus haben. Die haben vor dem Krankenhaus noch ein Haus, wo die Kranken empfangen werden, aufgenommen werden. Und dort ist eine Kapelle und dort wird gebetet. Und er sagt, etwa 70% der Kranken werden gar nicht ins Krankenhaus gebracht. Die werden durchs Gebet und Seelsorge und Betreuung und Sündenbekennen und dergleichen, die werden geheilt. Und die müssen nicht in diese Behandlung, nur Brüche, Wunden, große Verletzungen und dergleichen, die kommen dann in die Klinik. Also eine christlich orientierte Klinik in Südafrika. Schön wäre, wenn wir das auch hier hätten. Aber wir haben Ärzte, und ich kenne Ärzte in Deutschland und auch in USA, Ärzte, die beten, bevor sie operieren. Und das geht viel leichter von der Hand. Menschen, die beten, und wenn jemand sich Gott anbefiehlt, und gerade in christlichen Häusern, vor allem wo Menschen auch katholisch waren und wo die Diakonissen waren und wo mit den Leuten gebetet wurden, die gehen mit Frieden in die Operation, die wissen, dass nicht nur der Arzt da operiert, sondern hinter dem Arzt steht Jesus Christus. Der Chefarzt, die sind nur Mitarbeiter, Assistenten. Und jemand hat einmal gesagt, der Arzt, der verbindet, aber die Natur heilt. Und da steckt viel dahinter. Wahre Gläubige, also sie leben von innen heraus. Und ich betone wahre Gläubige, die nicht nur etwas vom Kopf her halten oder nur nach Gefühl gehen, nein, die wirklich wissen, mein Erlöser lebt, mein Heiler lebt, mein Befreier lebt. Deshalb Glaube als Medizin. Krankheit ist zuerst mal, will ich auch ein paar Gedanken zur Krankheit sagen, Krankheit ist zuerst mal eine Sprache des Körpers. Da stimmt etwas mit dem Geist nicht, mit der Seele nicht, da gibt es irgendwo Spannungen und das muss der arme Körper austragen. Und es ist gut, wenn du auf die Sprache des Körpers achtest, wenn die Nase voll ist. Das heißt auf Deutsch gesagt, du hast die Schnauze voll. Dir reicht es und das wirst du nicht fertig oder mir schlägt es auf den Magen. Alles hat was zu bedeuten, alles hat was zu sagen. Du solltest ruhig auf deine Körpersprache achten. Also, mir brummt der Kopf. Weißt du, du machst dir zu viel Sorge, zu viel Gedanken. Oder das schlägt dann auf deinem Kreislauf. Vieles hat also mit den Vorgängen um uns, wie wir darauf reagieren, wie wir darauf zugehen. Der Mensch, der schläft und gelassen ist, der alles in Gottes Hand ablegt, der lebt ganz anders. Wenn jemand ausgeglichen ist, wenn er Frieden hat, wenn er glücklich ist und so weiter, dann rebelliert der Körper auch gar nicht. Dann ist der Körper zufrieden, entspannt und ruhig. Glaubende gehen weniger zum Arzt, nicht weil sie Angst haben vom Arzt. Nein, sie brauchen den Arzt gar nicht. Nur Kranke brauchen den Arzt. Kranke brauchen den Arzt. Gesunde gehen nicht zum Arzt. Also wenn du innen drin gesund bist, gehst du weniger zum Arzt. Der Arzt ist nur gut zur Untersuchung, Beobachtung, und da sollten wir das tun. Und wir sollen die Ärzte nicht verachten. Gott hat auch die Ärzte eingesetzt. Und auch die Ärzte haben ihr Wissen und ihre Weisheit vom lieben Gott. Die haben nicht vom Teufel die Weisheit. Und die Ärzte dienen Gott. Ich möchte also dem widersprechen. Ich habe mal einen Pfingstprediger gehört. Und der hat gesagt, Krankenschwestern und Ärzte, die dienen dem Teufel. Nein, die dienen dem lieben Gott. Denn die versuchen, die Werke des Teufels zu zerstören. Die Krankheit wieder wegzunehmen und die Menschen zu heilen. So, aber wenn alles in Ordnung ist, wenn dein Leben in Ordnung ist, dann brauchst du den Arzt nicht. Oder nur, zu gucken, ob alles okay ist. Glaubende benötigen weniger Schmerzmittel, weil sie wissen, Jesus ist der Schmerzensmann. Fürwahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit, und in seine Wunden sind wir geheilt. Und in seine Wunden sind wir geheilt und so weiter. Also wir haben die Sachen, aber wir können Gott die Krankheit überlassen und uns von Gott tragen lassen. Er trug unsere Schmerzen. Jesus hat die Todespein und Todesqual erduldet, und du darfst ruhig dich in die Hände Gottes fallen lassen und sagen, Jesus, nimm du meine Schmerzen weg. Und du darfst die Krankheit nicht unbedingt Jesus abgeben, die nimmt er dir vielleicht nicht weg, aber dass du die Schmerzen ganz anders tragen kannst. Fürwahr, er trug unsere Schmerzen, so wie er unsere Sünden getragen hat. Denn Schmerzen passieren alle im Kopf, im Gehirn, in den Nerven. Und fürwahr, er trug unsere Schmerzen. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn du dann keine Schmerzen spürst, Stück für Stück heilt dann die Wunde. Denn da gibt es kein Feedback mehr zur Wunde. Warum sind Glaubende so stark oder stärker als die Ungläubigen? Sie reagieren anders bei belastenden Lebensereignissen, bei Scheidung, Offenbarungseid, Katastrophe, Krise, Unfall und so weiter. Sie reagieren ganz anders. Die nehmen nicht zu Herzen. Es ist passiert, aber sie dürfen Gott abgeben, die Sache. Glaube als Medizin. Das kann dich auch natürlich krank machen, dich kaputt machen. So, Glaubende, sie wissen, wo sie ihren Kummer, ihre Sorgen abgeben können. Sie schütten ihr Herz Gott aus, das ist schon sehr entspannend. Du kannst dich aussprechen. Und deshalb, wenn jemand krank ist, der braucht zuerst mal eine Seelsorge, also ich meine Gläubige insbesondere, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Und was sollen sie dann machen? Bei den Ältesten, sie sollen zuerst mal ihre Sünden bekennen. Was ist falsch gelaufen? Was habe ich verkehrt gemacht? Wo war ich Gott ungehorsam? Oder wo läuft was schief in meinem Leben? Weißt du, oder wo haben sich andere an mir versündigt, wo ich vielleicht vergeben muss? Und Glaube als Medizin, Heilung. Und dann werden die Hände aufgelegt und dann wird er mit Öl gesalbt. Das heißt, er wird in die Gegenwart Gottes gebracht, ganz bewusst. Und Hände auflegen bedeutet, dass ich etwas übertrage. Ich übertrage meine Gesundheit, meinen Glauben, meine Kraft auf den anderen. Der Kranke ist schwach, aber durch die Handauflegung wird es übertragen. Deshalb der Glaubende. Und Christen, wahre Gläubige, die lassen mit sich beten, haben einen Altarruf. Also wir haben in unseren Gemeinden ja Altarruf. Und da kann man mit Kranken beten, die Hände auflegen, und das wird übertragen. Gesundheit wird übertragen. Ich bin in Marseille, Südfrankreich mal gewesen, in einer Gemeinde gedient. Und dann hat mir jemand erzählt, sein Bauer, dass bei denen im Dorf ja so ist, wenn jemand krank war, hat er jemand, sie müssten suchen, das ist also ein bisschen Aberglaube vielleicht, aber das ist egal, es ist Glaube auf jeden Fall, da müssen sie jemanden suchen, wo gesund ist. Also ein Schwerkranker soll jetzt mit einem Gesunden ins Bett gehen, im Bett liegen und mit dem Gesunden zusammen schlafen. Gesundheit ist ansteckend, genauso wie Krankheit ansteckend ist. Gesundheit ist ansteckend. So, deshalb, man überträgt über die Handauflegung die Gesundheit. Der Glaubende, der, ich glaube für dich, man verbindet sich, wo zwei oder drei eins werden, was sie wollen, bitten sie, und sie werden auch von Gott empfangen. Der Glaubende, also, der bewältigt die Lebenskrisen ganz anders, er reagiert auf die Krisen ganz anders, weil er kann ja beten. Er kann ja mit Gott sprechen. Und das ist was Großartiges. Ich darf mich austauschen mit Gott. Darum werden sie auch weniger depressiv. Sie geben ihren Druck, ihren seelischen Druck, ihre Qual Gott ab. Sie schreien zu Gott manchmal und das entlastet sie wieder. Weißt du, manchmal musst du dich ausschreien. Der Mensch hat es verlernt, nicht mehr zu schreien. Also dieser Urschrei. Versuch, geh mal in den Wald, wenn du wirklich nicht mehr kannst. Mach einen Schreier, lass einen Schreier los, und du wirst sehen, wie befreiend das auf deine Seele wirkt. Glaube ist eine Medizin, und zwar in so vielen Richtungen, aber wir haben das verlernt. Wir sollten Gottesdienste wieder haben, wo man wirklich zum Herrn schreit. Leute, aber dann sagst du, wo sind wir da hingeraten? Weil der moderne Mensch will alles nur verstehen, alles erklären. Aber zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was nicht in den Schulbüchern drinsteht. Und was du nicht erklären kannst. Die Seele muss sich ausschreien können. Ich rufe zu dem Herrn. Eigentlich heißt es, ich schreie zu dem Herrn. So, wenn du weißt, ich bin in Gottes Hand geborgen, ich habe Gott alles überlassen. Die Rache ist sein. Er wird sich rächen. Er wird mich verteidigen. Du kannst dich in die Hände Gottes fallen lassen. Dann ruhst du ganz gelassen und sagst, ja, es wird alles gut werden. Mit Gottes Hilfe. Ich vertraue dem Herrn. Und wenn Christen einmal mit etwas nicht fertig werden, die können Gott sagen, Herr, das ist mir zu viel. Das wächst mir über den Kopf. Herr, hilf, siehst du nicht, ich verderbe, hat hier jemand mal in der Bibel gebetet. Und Jesus hat sofort eingegriffen. Oder wenn sie etwas nicht verstehen. Und wir haben so viele Dinge in unserem Leben, die uns krank machen, weil wir etwas nicht verstehen. Weil wir keinen Durchblick haben. Glaube als ein Medikament. Und zwar der lebendige Glaube an Jesus Christus. Wenn du mal Rat brauchst oder mal Stütze brauchst, du kannst dich an Jesus stützen. Karl Marx hat eigentlich recht gehabt. Religion ist Opium fürs Volk. Weißt du, das nimmt die Schmerzen weg, verdrängt die Schmerzen. Das ist okay. Das darf natürlich nicht, dass die Mächtige das Volk unterdrücken. Das hat er gemeint, Opium fürs Volk. Aber eigentlich ist es die beste Medizin, die es überhaupt gibt. Du kannst dich entspannen, kannst ruhen in Gott, brauchst keine große Übungen, Therapie, wir sprechen von Therapie. Therapie kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Heilung durch die Anbetung Gottes. Du betest Gott, der größer ist als du, der stärker ist als du, der allmächtiger ist als du. Du betest Gott an und du wirst heiler. Du weißt, dieser Gott, der Mächtige, ist mein Vater und ich bin sein Kind und ich liege in seinen Händen und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Glaube ist eine gute Medizin. Wer glaubt bei dem Heilen, nach der Operation, die Wunden viel schneller. Glaube stärkt den Willen. Ich will gesund werden. Ich darf nicht krank sein. Ich will noch was tun in meinem Leben. Und ich will die Taten Gottes noch verkündigen. Ich will anderen Menschen noch dienen. Oder meinen Lieben noch dienen, was auch immer ist. Das motiviert einen. Stärkt meinen Willen. Und dann kann ich noch sagen, Vater, nicht mehr mein, sondern dein Wille geschehe. Also wir motivieren uns durch den Glauben. Glaube ist ein Medikament. Das musst du natürlich schlucken. Und jedes Medikament musst du schlucken. Weißt du, nicht nur das Süße ringsherum. Wir haben mal in Stuttgart für eine Mission in Afrika Medikamente gesammelt und die Medikamente auch rübergeschickt, so auch in der Gemeinde, Medikamente, die also nicht gebraucht worden sind und die können sich das dort nicht so leisten. Und wir brachten die Medikamente runter oder die wurden rübergeschickt. Und nach einer Weile schrieb uns die Schwester zurück und sagt, Bruder Matthias, stell mal vor, was die Afrikaner machen, also die Eingeborenen, was die machen, die nehmen die Medikamente, lutschen sie und sobald das Bittere wird und bitter kommt, geben sie zurück und dann regen sie sich auf. Das, was die rüberschicken, das heilt ja gar nicht. Du musst auch das Bittere am Medikament schlucken. Auch am Glauben, das Bittere. Nicht nur das Süße, denn das Süße ist ja nur Geschmacksverstärker, damit du das Bittere runterkriegst. Und auch die Kräuter, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, da gab es zu den allen bei Opferungen und so weiter, gab es auch bittere Kräuter, die gehörten auch dazu. Auch dazu. So, Glaube motiviert uns, an unsere Berufung zu glauben. Du kannst nicht sterben, ich muss noch leben, ich muss noch das und das tun. Und ich habe festgestellt und beobachtet Leute, die gesagt haben, also ich möchte noch bis Weihnachten leben, ältere Leute, ältere Menschen. Ich möchte noch bis noch Weihnachten erleben. Sie haben Weihnachten erlebt und im Januar sind sie gestorben. Oder meinen Geburtstag noch erleben. Und wir sollten aufhören, kleine Ziele uns zu setzen. Der Glaube braucht große Ziele. Ziele, die menschlich nicht erreichbar sind. Weihnachten ist erreichbar, Geburtstag ist auch erreichbar. So, wer Gott kennt, der hat den Gottesgen, also ich habe euch mal über Gottesgen was gesagt und so weiter. Weißt du, dieses Gottesgen ist uns Menschen verloren gegangen. Und in dem Augenblick, wo du anfängst zu glauben, wird dieser Gottesgen in uns aktiv. Die höhere Macht und so weiter. Sobald Gottesgen ins Spiel gebracht wird und der Glaubende bringt es ins Spiel bei der Operation und so weiter, Gott ist mit mir. Und ich denke, du hast... Meine Frau vor 12 Jahren da eine Gehirnoperation hatte, Gehirntumor. Da haben die Ärzte nachher gesagt, Frau Matthäus, sagen Sie mal, wie viele Sprachen können Sie? Und dann hat sie gesagt, so und so. Und wir haben dann im Gespräch mit dem Arzt dann festgestellt und sagt, wisst immer, dann wenn ich den Assistentinnen gesagt, den anderen Ärzten gesagt haben, bringen Sie das, haben sie immer in fremden Sprachen irgendetwas gesagt. Und dann wussten wir, sie hat in Zungen den Ärzten mit Anweisung gegeben, was gerade gemacht wird. Also du siehst die Macht des Glaubens, die Macht des Heiligen Geistes bei Operationen, bei komplizierten Eingriffen. Und der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ist ein Tempel Gottes und hier wird eingegriffen. Und deshalb, Gott muss mit beteiligt werden und aktiviert werden, dieser Gottesgehen. Operationen heilen schneller und die Menschen kommen schneller auf die Beine, wenn sie Glauben haben, wenn sie Verpflichtungen haben. Alles gehört dazu, wenn sie Verantwortung haben. Und weil sie das Gefühl haben, hinter mir steht Gott. Gott ist hinter mir. Die Gemeinde betet für mich. Weißt du, da sind so viele Aspekte. Ich bin nicht allein. Irgendjemand von meinen Brüdern und Schwestern betet für mich. Aber wenn du niemanden hast, keinen Glauben hast, keinen Gott hast und nichts, dann bist du aufgeschmissen. Ich bin nicht allein. Das ist, wozu der Glaube ist. Der Glaube hat mehrere positive Aspekte. Glaubende, sie verfügen über ein stärkeres Immunsystem, weil er an Gott glaubt, der hat Widerstandskraft, der sagt, ich lass mich nicht gehen, ich lass mich nicht unterkriegen, ich werde nicht kapitulieren. Also der Glaubende wird von innen her motiviert und dann lebt er auch nach den Gesetzen und Geboten Gottes. Der Glaubende richtet sich nach Gott, der wahre Glaubende. Der ist nicht nur religiös, dass er zur Kirche geht, in den Gottesdienst geht, nein, er richtet sich nach Gott. Und Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Wir brauchen Pausen in unserem Leben. Und das ist auch eine Voraussetzung, wie man erfolgreich lebt, gesund lebt. Glaube als Medikament ist mein Thema. Einhaltung der Sabbate. Und die Israeliten kamen in die Gefangenschaft für 70 Jahre, fast ein Leben lang, weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. Du solltest also Pausen in deinem Leben einlegen. Die Pausen sind sehr wichtig für das geistliche Leben. Ein geschwächtes Immunsystem ist die Ursache für alle möglichen Krankheiten. Und es wird ganz schnell geschwächt. Der Körper hat keine Abwehrkräfte und viele sind krank, weil sie ausgebrannt sind. Die verausgaben sich, haben Angst, sind verunsichert, werden mit dem Leben nicht fertig, wissen nicht, wo sie mit ihren ganzen Lasten hingehen sollen. Und die Lasten erdrücken und machen einen fix und fertig. Viele sind krank, weil sie vergessen haben, ich habe einen Vater. Deshalb landen sie dann am Schweinetrock wie der verlorene Sohn. Oder sie können nicht vergessen wieder das andere, nicht vergeben. Weißt du, viele Krankheiten kommen aus Unversöhnlichkeit, weil man es nicht vergeben kann. Ich will nicht vergeben. Oder man will vergeben, aber man kann es nicht vergessen. Also aufgeben, loslassen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da heißt es, von meinem Körper wird Leben fließen, wird Wasser fließen, ich werde eine Quelle sein. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, deshalb, der wahre Glaube ist ein gutes Medikament. Der wahre Glaube, von dir fließt, du hast eine Ausstrahlung, nicht, dass du bestrahlt wirst und bedrückt wirst und belastet wirst, nein, von innen beginnt deine Gesundheit. Von des Leibe wird also werden lebendige Ströme fließen. Innere Gesundheit, innere Heilung beginnt mit der Heilung des Innensystems, des Immunsystems. Und ich betone hier ganz bewusst wahre Gläubige, die also wirklich Frieden mit Gott haben, Frieden mit Gott gemacht haben, Frieden mit sich selbst gemacht haben, Frieden mit ihrer Welt gemacht haben. Viele haben keinen Frieden mit ihrer Umwelt. So, die einfach eine innige Gemeinschaft haben, das ist der wahre Glaube, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die in Jesus leben, ich lebe, und Paulus sagt also, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht und so weiter, der voll des Heiligen Geistes ist. Das ist also wahrer Glaube. Wahrer Glaube ist nicht nur verkopftes etwas. Für mich sind die Religiösen, so wie die Pharisäer, die sind krank alle. Die sind krank, die haben mit der Zeit Magengeschwüre, weil die alles zu Herzen nehmen, kleinkariert sind. Und du merkst, also Leute, die kleinkariert sind, die sind krank. Glaube macht uns großzügig, dass wir, die Welt wird noch lange bestehen, die geht nicht gleich unter morgen und so weiter. Dann lebt man ganz anders. Wahre Gläubige haben ihr Leben Gott ausgeliefert und sie wissen, unser Leben ist unter Gottes Hand. Egal was kommt, ich bin in Gott. Und Gott hat die Kontrolle, Gott hat das letzte Wort. Und sie verhalten sich dann Jesus ähnlich, wenn Krisen kommen. Sie verhalten sich Jesus ähnlich. Was hat Jesus gemacht, wenn Krisen kamen, wenn Probleme kamen, wenn etwas unmöglich war? Er hat nicht durchgedreht, hat seinem Vater alles gesagt. Der Unterschied im Gesundheitszustand von Gläubigen und Nichtgläubigen ist genauso wie bei Raucher und Nichtraucher, wenn du genau hinguckst. Genau das Gleiche bei Raucher und Nichtraucher. Der Glaube unterstützt den Heilungsprozess. Wer also Gott ablehnt, Gott aus dem Weg geht oder was auch immer ist, der riskiert seine Gesundheit. Weißt du, der Friede mit Gott, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann wird dein Geist auch ein friedvoller Geist, ein ruhiger Geist, kein streitsüchtiger Geist, kein rebellischer Geist, kein verbitterter Geist. Der Nichtgläubige verfügt über wenig Möglichkeiten, mit seinen Schwierigkeiten fertig zu werden. Er wird auch fertig. Also es gibt Menschen, die einfach positiv denken und sich anstrengen, positiv zu denken. Aber es gibt Dinge, mit denen kannst du selber nicht mehr fertig werden. Da muss eine höhere Macht eingreifen. Der Gläubige verfügt über Kraft und Möglichkeiten, mit den Schicksalsschlägen fertig zu werden. Dinge, die uns krank machen. Und die meisten Krankheiten sind psychosomatisch. Das heißt, die Seele ist bedrückt und die Seele ist belastet durch irgendetwas. Von Kindheit her, von der Familie her. Und dann erleben wir, Beten ist eine starke heilende Kraft. Hat eine starke Heilkraft. Der Beter lässt etwas los, der gibt Gott es ab. Der kann es nicht, sowieso nicht lösen, aber er gibt es Gott ab. Er vertraut Gott. Man betet nicht gegen Schmerzen und Krankheit oder Probleme. Nein, man gibt sie los. Man sagt, Vater, du weißt alles, du siehst, was mir passiert ist, was mir widerfährt, was ich tragen muss und ertragen muss und was ich schlucken muss und so weiter. Er löst sich vor diesen Dingen. Er gibt Gott ab. Man lässt los, wenn man betet. Schon allein das Gebet, dein Wille geschehe. Das heißt, man nimmt das aus der Hand Gottes, sein Schicksal. Und da überlässt man sich Gott und das heilt. Also wenn man sich Gott überlässt, einer stärkeren, größeren Macht, nicht nur den Ärzten. Den Menschen darfst du nicht immer trauen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Sowieso, wenn du zum Arzt gehst, du musst 3-4 Ärzte aufsuchen, um wirklich dann deine gewisse Meinung zu bekommen. Was ist richtig und was ist okay? So, mit der Glaube als Medikament, du liegst in Gottes Hand. Du weißt, ich gehöre Gott. Ich bin sein Kind und Gott will nichts Böses, Negatives über mich. Wenn man sein Schicksal, seine Verluste, seine Enttäuschungen in Gottes Hand legt, wenn man sich ihm anvertraut, man weiß, ich werde von ihm getragen. Und immer dann in kritischen Momenten, kritischen Situationen trägt er mich. Wir kennen ja dieses schöne poetische Bild von Spuren im Sand. Und so weiter. Und da fragt dann die Person, aber Herr, weißt du, ich gehe mit dir und so weiter. Aber sobald es schwierig wird, da sehe ich nur eine Spur. Und dann sagt der Herr, weißt du, mein Kind, immer wenn es schwierig wird, immer wenn es kritisch wird, habe ich dich in den Arm genommen und dich getragen. Und das ist der Glaube. Das ist das Medikament. Gott trägt uns in kritischen Situationen. Da muss ich nicht weiterlaufen selbst. So, wenn man mit seinem Schicksal hadert, das zieht einen runter. Aber wenn man sein Schicksal Gott überlässt, und ich meine Schicksal, Dinge, die in unserem Leben passieren, mit denen wir nicht fertig werden können und kein Mensch fertig wird. In der Antike war es so, da wurden die Heiler, die nur einseitig mit Medikamenten den Körper heilten, aber die Seele nicht behandelten, die wurden als Scharlatane abgetan. Das ist ein Scharlatan, der nur den Körper heilt mit Medikamente, aber der sich nicht um die Seele kümmert. Und heutzutage, die ganzen Fachärzte, die kümmern sich nur noch um die Nase oder Herz oder Knochen und so weiter. Aber der Mensch ist ein Ganzes. Und da muss man fragen, wo kommt das alles her? Und da brauchst du eine Aussprache, da brauchst du Seelsorge. Und früher waren die Ärzte, die guten Ärzte waren die Priester. Die Priester waren gleichzeitig Ärzte. Und die Chirurgen, das waren die Friseure im Mittelalter. Also dort, das waren die, die haben da Dinge weggeschnitten und so weiter. Aber richtige Ärzte waren die Priester. Jesus vergab den Menschen die Sünden und sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann erst hat er geheilt, weil das Problem ist ja diese Rebellion gegen Gott, das Unversöhntsein mit Gott. Wer glaubt, hofft auf die göttliche Gnade und bei dem verändert sich ganz schnell was. Das ist Gnade, alles was. Und wundert sich, er beginnt zu staunen und sagt, guck mal, wie schnell das alles so von sich geht. Und er wird dankbar. Und das Dankbarkeit löst auch sehr viel positive Hormone aus dem Körper und setzt frei. Und der Glaubende hat einen gesünderen Lebensstil, das ist wieder auch ein Vorteil. Der macht nicht alles, der lebt gesünder, das ist eine Seite. Aber der hat auch andere Reserven noch. So, er hat einige Pfeile noch im Köcher, die er losschießen kann und loslassen kann. Der Glaube setzt also starke Kraft der Hoffnung. Weißt du, die Hoffnung, auch wenn es nur ein Strohhalm ist, der Mensch braucht Hoffnung an das, was er sich festhalten kann. Er braucht eine Hoffnung, an das er sich festhalten kann. Und da wird sein Immunsystem durch die Hoffnung stimuliert. Und alles, was wir in diesem Leben haben, ist nur stimuliert. Lass uns ganz ehrlich sein, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Das hast du nicht in der Hand. Und auch die Medikamente, die du vom Arzt verschrieben bekommst und schluckst, das ist auch nur Information. Gift zusammengemischt, so viel und so und stark dosiert, das ist auch Gift. Das ist eine Information, du schluckst eine Information. Und deshalb, der Glaube ist die göttliche Information für deine Seele. Dir soll es gut gehen, du sollst leben und du sollst nicht sterben. Und du sollst Hoffnung haben und Hoffnung stärkt uns. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, auch wenn die Welt sagt, Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Aber wenn du auf irgendjemand Menschliches hoffst und ich meine, deine Hoffnung solltest du auf Gott setzen und auf sonst niemand. Und deshalb Glaube als Medikament. Der Gläubige ist seelischer stabil, der lässt sich da nicht sich verschaukeln, der lässt sich nicht heraus oder provozieren. Der sagt, ja gut, danke, und dann geht er weiter. Der lässt sich nicht unterdrücken. Der weiß irgendwie, ich muss da raus. Der lässt los und geht seinen Weg. Hinzu kommt noch, dass er von Gott die Hilfe bekommt, von dem Jenseits, aus der anderen Welt. Und das ist, was der Glaubende hat. Er lebt ja nicht nur von sich selbst und nur von den Mitmenschen in seiner Umgebung. Nein, er hat den Herrn, das Jenseits, die andere Welt, den Himmel oder wie wir die Dinge auch immer nennen möchten. Immunfunktionen werden gestärkt und gefördert, wenn wir Lebensfreude haben. Und der, woran Gott glaubt und sagt, ich will leben, ich will das Leben genießen, ich will das Leben gestalten. Immunfunktionen funktionieren und werden gestärkt durch Gelassenheit. Ach, wir gehen weiter, wir gehen jetzt in Urlaub, wir machen eine Reise. Oder werden gestärkt durch Frieden, durch Liebe, durch Güte, durch Freundlichkeit. Und alles sind das sind alles Früchte des Heiligen Geistes. Wenn wir diese Früchte des Heiligen Geistes haben, nicht nur die Blätter vom Baum des Lebens, sondern die Früchte vom Baum des Lebens. Geduld. Weißt du, der Gläubige hat Geduld. Das wird schon anders werden. Warte mal ab. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Das ist ein Medikament. Glaube ist ein Medikament. Glaube an Gott mobilisiert eigene heilende Kräfte. Weißt du, das Gottesgehen wird aktiviert. Gott in mir. Christus in mir. Der Heilige Geist in mir. Plötzlich wird etwas freigesetzt. Das geht auf wie Sauerteig. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und das meine ich nicht nur dein Kopfglaube, das, was du verstehst, sondern der Glaube ist Jesus Christus, an diese Person gebunden. Glaube an Gott und glaube an mich. Und dein Glaube hat dir geholfen. Die Menschen sind zu Jesus gekommen, haben Jesus berührt. Es gibt in der Esoterik und vielen anderen Praktiken, was wir so Land auf, Land ab erleben. Weißt du, glaube an dich selbst. Glaube an das Gute. Du kannst an dich selbst glauben und auch an das Gute glauben. Aber das bringt dich nicht weit. Irgendwo ist ein Ende. Du musst an Gott glauben, der endlos ist, der unbegrenzt ist, der ewig ist. Wir brauchen etwas Ewiges und Unbegrenztes. Der Glaube an Jesus setzt diesen Gottesgehen in dir frei. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Teufel vertreiben. Dann, weißt du, dann kannst du dieses Negative wegjagen. Ich nehme das nicht an. Aber wenn du keinen Glauben an Gott hast, wie willst du mit dem Teufel fertig werden? Der Teufel ist raffinierter und stärker und mächtiger in diesem Fall. Denn er ist ein Engel, ein Geisteswesen und er versucht, deinen Geist zu infiltrieren und zu verseuchen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der handelt wie Jesus, der handelt wie Gott. Und Gott heilt wegen Jesus. In dem Augenblick, wo du Jesus in deinem Leben aktivierst, Jesus in meinem Namen und glaube als Medizin, dann legst du deine Hand aufs Knie und sagst, in Jesu Namen, Knie, sei gesund. du kannst dich selber heilen. Aber in meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen. Nicht nur auf kranke Menschen, sondern auch an kranke Stellen, ans Herz. Im Namen Jesu, Herz, Lunge, Niere, Galle, weiß ich sonst noch was, deine Organe, du solltest deinen Organen befehlen, in Jesu Namen. Und du wirst sehen, das funktioniert, denn Jesus ist der Schöpfergott. Durch ihn ist alles gemacht, was gemacht wurde. Und du musst nur diesen Schöpfergott wieder aktivieren in dir. Gott hat sich in Jesus uns offenbart. Der Körper ist so angelegt, dass er sich selber heilen kann. Aber es braucht einen Input, einen Anstoß. Es braucht einen Impuls. Wenn er da die Möglichkeit bekommt vom Schöpfer, kommt mit Gott in Kontakt. Weißt du, so einen Stromstoß braucht er. Und dann fängt dann das Herz wieder zu pumpen, zu arbeiten. Du brauchst nur einen Anstoß. Und Jesus ist ein Anstoß in meinem Namen. Der Schöpfer setzt dieser Selbstheilungspotenzial frei. Er gibt den Befehl und den Impuls. Da heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Weißt du, was das Wort ist? Nicht ein Bibelwort. Vergiss die Bibelworte. Das Wort ist Jesus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Er sandte sein Wort und machte uns gesund. Du musst diesen Impuls Jesus bekommen. Das ist wie ein Stromstoß. Und plötzlich gehen dir die Augen auf. Plötzlich wirst du lebendig. Plötzlich werden innere Kräfte freigesetzt. Und die inneren Kräfte sind Gottes Kräfte dann. Aber du kannst durch dich selber diese Kräfte nicht freisetzen. Versuch dich selbst von deinem Schopf zu nehmen und hochzuheben. Wenn du das schaffst, dann kannst du das auch. Das kannst du nicht. Du brauchst eine andere Kraft, die dich hochhebt. Von Gott bekommen wir den Anstoß, in die richtige Richtung zu gehen, den Schlüssel, dieses PIN-Wort, und plötzlich kannst du das Programm öffnen, das Heilungsprogramm Gottes. So ein Medikament ist der Glaube an Jesus Christus. Und ich möchte dich begeistern und einfach dich einladen, wenn irgendwelche Dinge da sind, lass dich umpolen. Gottes Geist polt und um und du gibst dich selbst nicht mehr auf. Weißt du, du glaubst an die Kraft Gottes in dir, weil du hast so einen Anstoß bekommen. Du hast Gott berührt. Diese Frau, die blutflüssig, hat Jesus berührt und sie wurde heil. Ihr Blutfluss hörte augenblicklich auf. Genau das ist es. Gesundheit ist das Schweigen der Organe. Die haben Frieden, die funktionieren, die machen ihre Arbeit. Das Herz schlägt bum, 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 bum. Weißt du, es funktioniert. Wenn sie sich nicht beschweren, wenn sie nicht überfordert werden, wenn sie ihre Arbeit gelassen tun können, wenn die Störung nicht da ist, wenn alles in Ordnung ist, dann funktioniert alles. Die Gesundheit ist eigentlich, dass die inneren und äußeren Organe, und wir wären krank, nicht nur, dass unsere äußeren Organe nicht funktionieren, sondern die inneren Organe, die sind die lebenswichtigen Organe. Die lebenswichtigen. So, derjenige, der an Gott glaubt, der weißt, mein Doktor ist Jesus, mein Arzt ist er, mein Arzt ist der Allmächtige, dann brauchst du nicht so oft zum Arzt zu laufen. Krankheit ist, wenn irgendetwas bei mir, meine Organe nicht funktionieren, dann muss ich zum Arzt gehen, dann muss ich den Arzt fragen oder ich frage den Herrn und Schöpfer. Und deshalb, ich denke, das Wichtigste im Leben eines Christen soll es sein, eines Christen, sage ich, eines Gläubigen, soll es sein, bevor du die Ärzte aufsuchst, solltest du Gott aufsuchen. Gott hat nichts dagegen, wenn du die Ärzte aufsuchst, aber Gott hat etwas dagegen, wenn du zuerst zu den Ärzten gehst und dann alles andere ausprobiert hast, nichts, das klappt alles nicht, und dann zu ihm gehst. Gott möchte an erster Stelle in unserem Leben sein. Er möchte an erster Stelle in unserem Leben sein. Und dann kannst du, egal wen, aufsuchen und fragen, bitte mach das und bitte helfen Sie mir hier und da. Aber zuerst mal, er trachtet zuerst nach Gott, nach seiner Sache und nach seinem Reich. Wie wird man gesund? Zuerst einmal, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du zuerst mal die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Du bist ein Realist, bist mit beiden Beinen in dieser Welt. Du akzeptierst die Krankheit, du übernimmst die Verantwortung. Gut, ich habe nicht aufgepasst. Bin leicht gekleidet gewesen, bin in die Kälte hinausgegangen, habe Schnupfen gekriegt. Ist deine Schuld. Du bist verantwortlich für deine Gesundheit zuerst einmal. Aber dann bist du ein Kind Gottes, dann bittest du auch, wenn du Fehler gemacht hast, falsch ernährt, falsch verhalten oder was auch immer gewesen ist, was die Krankheit verursacht hat, du kannst Gott um Vergebung bitten. Du musst nicht jetzt leiden, ich bin schuld für mein Schicksal. Du kannst Gott um Vergebung bitten, darfst Gott vertrauen. Und du darfst eines wissen, ich werde von Gott aufgenommen in meiner Sündhaftigkeit, Fehlerhaftigkeit, in meinem zu kurz kommen. Gott akzeptiert mich, Gott liebt mich. In der Bibel heißt es, die da glauben, werden Zeichen folgen. Nicht Wunder, sondern zuerst mal Zeichen. Und Wunder ist an zweiter Stelle. Die da glauben, die werden Begleiterscheinungen haben des Glaubens und die sind wichtiger als die Wunder. Mir geht's gut, innen drin. Äußerlich gehe ich an Krücken oder pucklig oder mein Kopf brummt. Aber innen drin geht es mir gut. Ich weiß, es geht vorbei. Ich weiß, der Herr hat das in der Hand. Ich weiß es, ich habe Gott abgegeben. Das sind Zeichen, du hast inneren Frieden. Und das ist das viel köstlicher und viel wertvoller, der innere Friede. Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und der Glaube, und ich meine nicht nur, dass du allein betest, sondern auch in der Gemeinschaft betest, dass jemand noch mit dir mitbetet, dass du jemandem sagst, kannst du nicht mit mir auch mitbeten, dich mit mir vereinigen zum Gebet? Und jeder kann beten, das ist klar, aber in der Gruppe betet sich anders. Und es passiert mehr, wenn wir in der Gruppe beten, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird passieren. Der Glaubende, der geniert sich nicht anderen zu sagen, du hoch mal, mir geht's dreckig. Der muss nicht immer den Herkules spielen und sagen, ich bin der Starke, der Große, ich bin der Gesunde. Nein, du, mir geht's miserabel. Und er bekennt seine Sünde, seinen Fehler und seinen Zustand. Er leugnet nicht, er überspielt nichts, er ist real. Und deshalb, ich glaube, ist es so wichtig, dass du auch dich outest und anderen gegenüber und dich nicht genierst, krank zu sein. Und sagst, du, mir geht's so, aber bitte, Geschwister, betet für mich. Und dann wird Gott zeigen, was mit dir los ist und was mit dir fehlt. Wer im Gottesdienst ist, der wird ermutigt. Und deshalb Glaube als Heilung. Und ich glaube es nicht, dass ich etwas nur für wahr halte. Ich weiß, Jesus lebt, der Heilige Geist ist in mir. Nein, zum Glauben gehört der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist unerlässlich für den Glauben. Du kannst dich gar nicht als Christ entwickeln ohne Gottesdienst. Und wer im Gottesdienst ist, der wird ermutigt. Ach guck mal, die lebt noch. Und der hat auch... Guck mal, was der alles hat. Puh, bin ich froh, dass es bei mir nicht so aussieht. Und dergleichen. Weißt du, dann du orientierst dich. Und wenn der das geschafft hat oder die das geschafft haben, dann schaffe ich es auch. Weißt du, und deshalb brauchst du den Gottesdienst, die Geschwister, Brüder und Schwestern. Du siehst, also mit Gottes Hilfe, die haben es geschafft. Wir brauchen Motivierung. Weißt du, du kannst Fernkurse machen und kannst lernen, aber du lernst nie richtig, weißt du, weil du nicht angespornt wirst, weil niemand dich kontrolliert und weil, ja, du kannst nicht austauschen. Und wir brauchen, um unseren Glauben zu entwickeln, Austausch. Und Gottesdienst ist eine Möglichkeit des Austauschs. Als Hiob für seine Freunde betete, und er war dreckig dran, er war krank, todkrank war er, aber als er anfing, für seine Freunde zu beten, hat Gott sein Schicksal gewendet, hat ihn geheilt. Und deshalb in der Gemeinde, im Gottesdienst, da siehst du, guck mal, da humpelt jemand, da hat jemand das und das Problem. Du betest für die und du vergisst dich selber. Und genau das ist, was Gott erreichen möchte, dass du von dir selbst weggehst auf andere. Und siehst, Mensch, denen geht's noch viel schlimmer. Und ich bete für die, ich segne sie und ich beschäftige mich mit denen, meine Gedanken. Lieber Gott, wie können die das noch machen? Wie schaffen sie das bloß? Und in dem Moment wirst du entdecken, ja, die schaffen ja doch mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Und du lernst du beim Beobachten, lernst du den Glauben zu entfalten und zu entwickeln. Der Glaube ist ein Medikament. Dann merkst du plötzlich, wenn du für jemand anders noch betest und jemand die Hände noch auflegst und für dich, für jemand noch engagierst, ich werde noch gebraucht. Ich kann noch gar nicht sterben. Und will auch gar nicht. Dazu bin ich nicht geboren. So. Dann fühlst du inneren Frieden, Gott gebraucht mich noch. Und es ist wichtiger, Hilfe zu geben, als Hilfe zu erwarten. Gib Hilfe und Hilfe kommt zu dir zurück. Ehrenamtliches Engagement verringert das Krankheitsrisiko, lindert die Depression. Wenn du dich für andere einsetzt, für andere lebst und arbeitest, der aktive Glaube ist heilend. Der aktive Glaube. Regelmäßige Gottesdienstbesuche verbunden mit positiven Gefühlen. Ich preise Gott. Halleluja. Und in dem Moment, wo du Gott preist, vergisst du deine Zahnschmerzen, vergisst du deine komplizierten Probleme und so weiter. Du schaust weg und du siehst auf Jesus. Und das ist, was die Bibel sagt. Lasset uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns wegsehen von unseren Krankheiten, wegsehen von unseren Problemen, wegsehen von unseren Störungen, inneren Störungen und äußeren Störungen. Der gemeinsame gefeierte Gottesdienst erhebt die Seele. Die Seele atmet auf. Und wenn es deine Seele gut geht, geht es dem Geist gut. Und dann früher oder später wird es auch dem Körper gut gehen. Die Anbetung führt uns in die Gegenwart Gottes. Ich habe gesagt, Therapie, Heilung durch die Anbetung Gottes. Du lässt die ganzen weltlichen Sorgen, den ganzen Kummer, die ganzen Schmerzen liegen und du schaust auf Gott. Ob jetzt deine Tabletten die Probleme verdrängen oder der Glaube, das ist auf jeden Fall, der Glaube ist billiger als die Tabletten. Und musst dich nicht so plagen. Ich glaube, Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Oh, lobe den Herrn. Ja, regelmäßige Gottesdienste schaffen Kontakte zu anderen Menschen. Wir begegnen Vorbildern vielleicht, werden motiviert, werden herausgefordert, wie ich vorhin sagte. Guck mal, der lebt auch. Guck mal, der steht immer wieder auf oder macht immer wieder weiter. Wir werden ermutigt zum gesunden Lebensstil, wenn wir im Gottesdienst gehen. Besonders die Benachteiligten in der Gesellschaft, wie die Armen, Kranken, Unterprivilegierten, Alleinerziehende oder Minderheiten, die werden motiviert, wir werden akzeptiert. Gott nimmt uns alle an, er liebt alle, egal wie ein Mensch ist. Das Äußere spielt gar nicht eine Rolle. Wir werden angenommen von Gott, wir werden von Gott akzeptiert. Und das ist so wichtig, wenn Gott dich akzeptiert. Denn viele Krankheiten kommen und Nöte kommen und Hoffnungslosigkeit und Zweifel kommt, weil wir werden nicht akzeptiert. Keiner mag uns. Aber hier in der Gemeinde, in dem Gottesdienst, wir werden gemocht. Gemocht, was das auch immer ist. Teilnahme an regelmäßigen Gottesdiensten schafft und verstärkt soziale Verbindung. Weißt du, da sind wir Brüder und Schwestern. In der Gemeinde Jesus sind wir Brüder und Schwestern. Da nicht nur die da und der da. Wir sind Brüder und Schwestern. Soziale Verbindungen zwischen den Menschen. Es ermöglicht Zugang auch zu besonderen Ressourcen, die sonst verborgen wären. Ich kann jemanden um Rat fragen. Und das ist, in der Gemeinde soll einer dem anderen helfen. Das ist biblisch. Wenn jemand in Not ist, Schulden hat, nicht weiter kann oder keine Arbeit findet. Vielleicht habe ich gerade eine Firma und habe Arbeit und kann sagen, du kannst zu mir kommen, ich kann dich beschäftigen. Weißt du, wir entdecken plötzlich Möglichkeiten. Ich werde noch gebraucht. In Gottesdienst gibt das Gefühl der sozialen Verbundenheit. Wir sind eine große Familie Gottes. Halleluja. Und da sind wir auch. Weltweit. Milliarden von Christen, gläubigen Menschen. Und wenn wir alle richtig stehen würden, die Welt wäre ein Paradies. Die Welt wäre ein Paradies, aber leider ist das nicht so der Fall. Viel zu wenig Menschen sind Gott ergeben, aber du findest solche gottergebene Menschen. Der Gottesdienst gibt das Gefühl des Eingebettetseins. Ich bin eingebettet in Gott, in Christus. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Mein Vater ist sehr reich. Ich werde getragen von der Gemeinschaft. Und weißt du, wahre biblische, christliche, göttliche Gemeinschaft ist, wenn einer leidet, leiden alle. Wenn einer lacht, lachen alle. Wenn einer weint, weinen alle. Das sollte vernünftiger Gottesdienst sein, dass wir uns einander annehmen. Wenn jemand traurig ist, wenn jemand mutwillig ist oder übermütig ist, sagen, komm runter. In Heilbronn, mein eigener Bruder, der hat Seelsorgedienst gehabt. Und immer wenn jemand so ausgeflippt hat, verstehst du, ganz Wolke Nummer 7, wart, da kamen wir uns, sagte, Schwester, beruhige dich, der Herr ist gut. Komm runter. Komm, wir müssen, weißt du, manchmal, wir haben Leute in Pfingstgemeinden, pfingstlichen Kreisen, charismatischen Kreisen, wir haben Leute, die ausflippen. Und er hat immer so den Dienst gehabt, er war ein stiller Mensch, ein ruhiger Mensch und war Altenpfleger noch dazu. Und hat, beruhige dich, bleib ruhig, komm runter, der Herr ist gut. Und ich denke, das ist auch wichtig. Dass wir uns einander ermutigen, einander ermahnen. Weißt du, komm runter. Oder komm rauf. Auch das gehört dazu. Dass mal jemand sagt, komm, lass dich nicht hängen, steh auf. Dazu ist die Gemeinde da. Dass wir uns gegenseitig in Liebe ermutigen, in Liebe erbauen, in Liebe stärken. Hier werden, also in der Gemeinde werden die Gefühle der Isolation, das, was einen krank macht, das wird weggenommen. Wie geht's denn dir eigentlich? Was machst denn du? Wie kommst du zurecht? Da fragt man eigentlich. Man sollte nacheinander mal fragen, sich umeinander kümmern. Man muss nicht aufeinander eindringen und sagen, was kochst du heute Nachmittag? Das geht niemand was an. Aber wenn du siehst, da ist irgendeine Not, eine Situation, da solltest du dich schon um die Leute fragen. Wir sind ja mitverantwortlich. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Wenn der kleine Finger Schmerzen hat, dann habe ich Kopfschmerzen. Das spüre ich. Und deshalb, wir sollten darauf achten, was passiert mit den kleinen Gliedern. Nicht mit den Starken, die sich so stark fühlen. Was passiert mit den Schwachen? Deshalb, die Gemeinde ist dazu da, tragt die Schwachen. Und Kranke sind schwach. Und Glaube ist ein Medikament, dass die Schwachen wieder hochkommen und die Starken runter. Weißt du, da gibt's Balance, da wird's ausgeglichen im Reich Gottes. In der Gemeinde, im Gottesdienst, da wird Hoffnung gepredigt, Glaube gepredigt, sollte gepredigt werden. Die Leute sollen nicht verdammt werden, sondern die Leute sollten zum Herrn geführt werden, damit sie weiter gesund bleiben, weiter sich positiv entwickeln. Und weißt du, Gottesdienst allein ist nicht alles, aber ist ein wichtiger Teil für den Glauben. Und wenn du im Gottesdienst bist, wenn du Gottes Gegenwart erlebst, dann hörst du auf zu hadern. Und Hader ist was ganz Schlimmes. Hader macht krank. Macht bitter. So, ich denke, es ist ganz auch wichtig, Heilung als Glaube, als aktiver Glaube an Gott. Weißt du, du vertraust dem Herrn. Der Herr ist da und ich kann dem Herrn meinen ganzen Groll, meinen ganzen Zorn, meine ganze Wut, meinen ganzen Ärger, ich darf Gott alles abgeben. Und dann kniest du vielleicht und liegst vor dem Herrn und sagst, Herr, nimm das ab. Früher waren also Priester auch Ärzte. Im Mittelalter haben Geistliche den Arztberuf ausgeübt, also das war sehr wichtig und deshalb, ich denke, es ist so wichtig, dass der Seelsorger, der Priester gleichzeitig auch um deine Seele sich kümmert und dann musst du auch gehorchen. Ich habe manchmal Probleme, weißt du, ich bin pfingstlich, charismatisch geprägt, glaub an Jesus und Jesus hilft dir, aber manchmal schicke ich zum Arzt und dann kommen die Leute zu mir und sagen, Bruder Matthäus, du hast keinen Glauben, weil du die Leute zum Arzt schickst. Weißt du, manche brauchen den Arzt, dann nützt nicht nur Glaube an Jesus. Du brauchst einen Arzt. Und ich habe mit manchen schon großen Ärger hier in der Gemeinde gehabt, wo ich gesagt habe, du brauchst einen Arzt. Also Bruder, mal tut es. Glaubst du nicht an die Macht des Gebets? Doch, ich glaube an die Macht des Gebets. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes. Aber Gott hat auch die Ärzte eingerichtet. Und du musst auch dann das annehmen, was der Priester dir sagt. Priester sind komische Menschen. Die sind komische Menschen. Die sagen, bitte, wenn es nicht passt, kann es gehen. Kann es gehen. Man kann nicht halten. Der Priester ist Gott allein verantwortlich und er muss das, was er von Gott aus sieht, weitergeben. Mönche gründeten im Mittelalter Hospitäler. Diakonissen waren Krankenpfleger und haben das Krankenwesen aufgebaut. Also das Religiöse im Mittelalter spielt eine ganz große Rolle. Glaube als Heilung. Nicht die Welt hat die Heilung angeboten. Hier Invalidenklinik, also Charité ist eine Gründung von Diakonie und von gläubigen Menschen. Denn die Ungläubige, die haben für Kranke nichts übrig. Die haben nicht, die lassen die Kranken, die sollen gucken, aber die hat was Glauben, egal was, aber die haben was geglaubt und sie versuchen zu dienen. Religiöse Übungen und Rituale dienen der Heilung. Bring ein Opfer. Opfer. Weißt du, du musst etwas auf dem Altar legen, Gott was hingeben, etwas von dir geben, Anbetung, das sind Rituale, Anbetung. Oder was ganz arg wichtig ist, die Beichte. Die Protestanten wissen nicht, was Beichte ist, aber in den katholischen Gegenden, ja, die Beichte diente den Heilszwecken. Ich war in Tschechien mal an Elbursprung, da ist ein Kloster, ganz verfallenes Kloster, aber die Treppen hochzugehen, links und rechts, das sind also Statuen und da steht immer Heilung durch die Musik, Heilung durch Vorlesen, Heilung durch Aussprache, Heilung durch Arbeit. Weißt du, das alles dient zur Heilung. Und du gehst hinauf zum Kloster, das Kloster war früher im Mittelalter ein Wallfahrtskloster, wo es um Heilung ging. Und Heilung durchs Wasser, Heilung durch das und so weiter. Gott hat uns alles zur Heilung gegeben. Aber gerade Beichte. Und es ist erstaunlich, in katholischen, stockkatholischen Gegenden, wo noch gebeichtet wird, gibt es wenig Selbstmorde. Die Selbstmordrate ist sehr niedrig, weil die Leute haben gebeichtet, haben eine Absolution bekommen, die sind deine Sünden vergeben, geh in Frieden. Und deshalb ist Beichte, Sünden bekennen, so arg wichtig. Und du hast vielleicht Dreck am Stecken, das macht dich krank, das ständige Unterdrücken. So, viele haben vergessen, die Kunst des Verzeihens. Das gehört auch zur Heilung. Glaube, so wirst du gesund. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Also die Kunst des Verzeihens. Vergebe. Komm, nach mir die Sintflut. Ich trage das nicht nach. Was vorbei ist, vorbei. Du kannst deine Vergangenheit überhaupt nichts verändern. Keiner kann deine Vergangenheit mehr verändern. Du kannst es nur Gott abgeben. Dieses Verzeihen hat eine stabilisierende Wirkung. Dankbarkeit. Das gehört ja zum Opfer, was ich vorhin sagte. Also Opfer Gott Dank und ich werde dir den Weg des Heils zeigen. Du bekommst mehr Heilskraft und heilende Kraft, wenn du anfängst zu danken. Versuch's mal mit Danken. Versuch's mal mit Danken. Danken gehört auch zum Stück Glauben. Du dankst und du kriegst noch mehr. Wenn du nicht dankst, passiert nichts. Der Aussätzige, Jesus hat 10 Aussätzige geheilt. Der eine, der zurückkam, der hat gedankt, sich bedankt Jesus für die Heilung. Und Jesus hat gesagt, und jetzt dein Glaube hat geholfen. Die anderen sind wieder zurückgegangen und sind wahrscheinlich wieder in Leprastation gewesen, gelandet. Weißt du, aber der kam zurück und dankte und sei gesund und sei geheilt. Die Krankheit kommt nicht mehr wieder, wenn du anfängst zu danken. Danken ist ein ganz wichtiger Faktor zur Stabilisierung deiner Heilung. Das gibt Widerstandskraft, Vertrauen. Wer dankt, kriegt noch mehr. Gott gibt noch mehr. So, Glaube als Medizin. Bevor dein Körper geheilt wird, muss deine Seele verarztet werden. Dein Geist verarztet werden. Dinge, die du nicht verstehst, die du nicht verarbeitet hast, die du nirgendwo einordnen kannst, mit denen du nichts anfangen kannst. Du musst die Zusammenhänge wieder zusammenbringen. Weißt du, es geht nicht nur gesund werden. Du musst gesund werden an Seele, am Geist und am Leib. Und das ist, was der liebe Gott will. So, deine Seele musst du erstmal so einen Höhenflug machen. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Zuerst müssen die Bedürfnisse deiner Seele befriedigt werden, damit es dir so geht, wie es deiner Seele geht. Die Bedürfnisse deiner Seele. Und deine Seele, die will nicht mehr Geld, die will nicht Sex, die will nicht Arbeit, die will nicht dies und die will nicht das. Weißt du, die Seele will Frieden haben, die Seele will Freude haben, die Seele will Hoffnung haben, die Seele will, ja, zu Gott, auf Deutsch gesagt. So, zuerst muss also der Seele geholfen werden. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Die Seele braucht zuerst mal Auffrischung. Die Seele muss zuerst mal mitkommen. Der eine Indianer oder als der weiße Mann und einige Indianer als Lastenträger angeheuert hatte, die gingen und plötzlich bleiben die Indianer sitzen auf offener Strecke. Dann will der weiße Mann, der sagt, auf, wir müssen noch dort und dorthin. Dann sagt er, du kannst gehen, aber wir bleiben hier. Das ist uns so gehetzt, unsere Seele ist nicht nachgekommen. Wir müssen warten, bis die Seele nachkommt. So vielfach in unserem Leben kommt die Seele gar nicht mit. Wir stressen und hetzen und jagen und so weiter und die Seele kommt nicht mit. Und dann wundern wir uns, dass wir innen dann zerrissen sind. Persönlichkeitsspaltung. Schnell, schnell, schnell. Nein, die Seele muss mitkommen. Zuerst müssen die unsichtbaren Probleme beseitigt werden und dann erst die sichtbaren. Und die unsichtbaren sitzen alle drin, innen drin. Zuerst muss vielleicht eine Ungerechtigkeit verarbeitet werden und aufgearbeitet werden. Altlasten aufgearbeitet werden, was noch da sind. Zuerst muss die Schuld verarbeitet werden. Zuerst muss man das Leid, das man erlebt hat, irgendwo untergebracht werden. Zu den Akten gelegt werden, Gott abgegeben werden. Zuerst müssen Fragen nach dem Sinn des Lebens beantwortet werden. Wozu bin ich eigentlich da? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Hat der liebe Gott so das gewollt? Zuerst muss und braucht der Mensch eine neue Sinngebung für all diese Dinge. Und in dem Augenblick, wo du für etwas Sinn hast, dann lebst du ganz anders. Du lebst zielbewusst. Du lebst zielbewusst. Und in dieser hochtechnisierten Welt ist der Mensch immer verkopft. Aber letztendlich, wenn du genau hinguckst, ist ein geistlicher Analphabet. Der weiß alles und weiß doch nichts, wenn es drauf ankommt. Weiß doch nichts. Man glaubt mit dem Kopf, aber in der Bibel heißt es, so du mit dem Herzen glaubst. Und der Kopf ist gar nicht gefragt, der Mund ist nachher nur gefragt und mit dem Munde bekennst. So du mit dem Herzen glaubst. Also wir müssen weg von diesem verkopften Glauben. Der Mensch, der muss also eine ganzheitliche Behandlung erleben. Er muss erleben, dass die Seele angesprochen wird. Und deshalb auch, was ist eine geistliche Musik? Geistliche Musik ist nicht klassische Kirchenmusik vom Bach oder von sonst irgendjemand. Geistliche Musik ist, wo Seele, Geist und Leib angesprochen wird. Weißt du, wo du was nachdenkst, aber wo du auch Rhythmus hast und ja, dein Körper mitgeht, wo dein Geist mitgeht. Prima, wunderbar. Und die Seele. Oh, ist das schön. Verstehst? Das ist geistliche Musik. Und das ist auch Glaube. Da wird Seele, Geist und Leib angesprochen. Der Mensch wird voll gepumpt mit allem Möglichen, aber die Seele verhungert und verkümmert. Was nützt es dem Menschen, wenn er alles bekommt und die Seele unbefriedigt bleibt? Oder der Geist unbefriedigt bleibt? Wenn die Seele nicht erfüllt wird mit dem, was es braucht. Aber in dem Augenblick, wo die Seele das bekommt, was sie sucht, hat unser Leben plötzlich Lebensqualität. Die ganzen chronischen Leiden und Krankheiten kommen nur aus der unbefriedigten Seele. Meine Seele hungert, durstet, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreie ich nach Gott. Wie lange noch? Weißt du, es fehlt Sinngebung und dann es fehlt am Geist. Und Geist ist es, was dem Menschen Sinn gibt und Hoffnung gibt. Der Glaube an Gott ist jetzt etwas mehr als nur ein bisschen Religion oder ein bisschen an Herrgott glauben oder irgendein Glaubensbekenntnis oder Vater unser beten, Ave Maria oder sonst noch was. Weißt, der Glaube an Gott ist etwas, wo ich mein Herz Gott öffne. Etwas Ungezwungenes, etwas Entspannendes, etwas Persönliches. Mein Gott, nicht nur Herrgott, mein Gott, mein Vater, mein Heiland. Weißt du, der Glaube an Gott hat nichts mit verkrusteten, zwanghaften Formen was zu tun. Der Glaube an Gott ist, aber lieber Vater, aber lieber Gott, aber allmächtiger Heiland, allmächtiger Retter. Weißt du, aber Daddy, etwas Intimes. Es hat nichts mit Gesetzen und Dogmen zu tun. Ich muss dreimal am Tag beten. Oder weißt du, diese ganzen frommen Übungen. In dem Augenblick, wenn du anfängst zu leben, dann musst du nicht mehr nach Gesetzen gucken und achten, was ist richtig, was ist falsch, was darf ich nicht, was kann ich, was ist erlaubt, was ist verboten. Also du lebst, du gestaltest dein Leben und du modellierst dein Leben. Weißt du, viele Menschen, die betrachten Glauben als Unterdrückung der Gefühle, Selbstkontrolle. Ich weiß, Selbstkontrolle ist wichtig, sogar eine Frucht des Heiligen Geistes. Aber Selbstkontrolle ist nicht, dass ich alles unterdrücke in mir, sondern ich hole alles raus. Das gehört auch dazu, dass ich mich entfalte vor dem Herrn, vor meinem Gott. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, steht in der Schrift. Deshalb Glaube als Medizin, und zwar der richtige Glaube. Nicht nur der jüdische Glaube, der religiöse Glaube, muslimische Glaube, 5-mal am Tag beten und 75-mal das Gleiche sagen am Tag. Da wirst du ja blöd am Schluss. Blem, blem. Und manche denken, wenn sie viele Worte machen, sie werden erhört. Nein, nicht dieses ständige Wiederholen von Gebeten. Nein, der Buchstabe tötet, aber der Geist. Und deshalb, du brauchst den Heiligen Geist, um gesund zu werden. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gesundheit. Die moderne Medizin ist in vielen Sachen ratlos, hilflos. Und ganz besonders, wenn es um Religion noch geht oder Religion irgendwo gefragt wird. Oder gebraucht wird, ja, das wissen Sie nicht, das müssen Sie zum Pfarrer gehen. Weißt du, wenn du an Gott richtig glaubst, wirst du immer den Schlüssel finden zu deinen Problemen. Wir brauchen Psychologen, wir brauchen Therapeuten, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Krankenschwestern. Aber was wir obendrauf brauchen, ist den Herrn, der das alles so mit sich vereint und jeder dient dem anderen. Wir müssen den Schlüssel zum Leben finden zuerst einmal, den Gottesgehen. Und da gibt Gott uns den Impuls, geh dorthin, mach das und das. Und Gott zeigt uns, das zu tun, die und die Tabletten zu nehmen und die Medikamente zu nehmen, die und die Frucht zu essen. Weißt du, Gott zeigt uns, und das ist Heilung, Glaube als Medizin, wie der Geist euch führt. Wir schauen in der Bibel, da kommt der Prophet, da sind Wunden, die heilen nicht, da baut nichts ab. Dann sagt der Prophet, mach ein Feigenmus und dann bestreicht die Wunde mit Feigen. Weißt du, und plötzlich wird der Mann gesund, der König gesund in der Bibel, im Alten Testament. Feigen. Aber du musst draufkommen, dass Feigen eine heilende Wirkung hat. Oder Unsere Tochter hat einmal so Allergie gehabt und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Dann irgendwie kam uns, wir haben kein Medikament im Haus gehabt. Dann das Einzige, was wir hatten, war Senf. Und dann haben wir diese Stellen mit Senf eingerieben, haben gesagt, das muss vielleicht helfen. Und tatsächlich, in 0, nichts, in kurzer Zeit war das weg und es kam auch nicht mehr wieder, diese rote Stellen, rote Flecken von der Allergie. Senf. Aber das, jetzt kann ich nicht hergehen und sagen, guck mal, bei mir hat Senf funktioniert. Nimm Senf, das wird bei dir auch gut werden. Das haut, da geht der Schuss nach hinten. Das kann passieren. Deshalb, Gott muss dir sagen, der Glaube an Gott ist eine Offenbarung. Oder da ist das Wasser da in Mara, in der Wüste mit den Kindern Israel, ungenießbar. Moses, wir brauchen Wasser, wir verdursten, wie geht's weiter? Dann sagt der liebe Gott, schnippst du da ein Holzstück und werf es rein. Und das Wasser wird genießbar werden. Gott muss uns eine Lösung schenken. Oder das nächste Mal, da ist bei Prophet Elia in Jericho, da ist der Tod im Topf, die Leute kriegen Durchfall. Und das hilft alles nichts, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und diese Ruhr, Pest oder was das war dort in Jericho, hat nichts geholfen. Dann sagt Gott, Elia, schmeiß ein bisschen Salz rein. Obwohl sie Salz genug haben am Toten Meer. Aber schmeiß Salz rein. Und das Wasser war genießbar, oder die Suppe war genießbar. Dieser Brei, den die Bibelschüler gekocht haben, Prophetenschüler gekocht haben. Also Gott zeigt uns auch, und das ist Glaube, der lebendige Glaube. Deshalb haben die Klöster im Mittelalter Pflanzen angebaut, alle möglichen Pflanzen für alles Mögliche. Bis heute noch. Die Klosterfrau und der Klostermann. Ja, die haben sich beschäftigt mit Krankheit und Gesundheit und so weiter. Was hilft wo und wie? Und die haben das von Gott gezeigt. Und dann, wenn Gott einem zeigt und immer wieder zeigt und immer wieder zeigt und immer wieder zeigt, das kann man dann als Norm annehmen, als Regel. Dann kann man es Medizin verkaufen. Gott will uns den Schlüssel zeigen. Wenn wir den Gottesgehen gefunden haben, wie das funktioniert. Es ist etwas Geheimnisvolles, etwas Rätselhaftes im Menschen. Und plötzlich öffnet sich, ja, dein Horizont, du blickst durch. Plötzlich hebst du ab und die Schöpfung wird in dir aktiv, diese neue Schöpfung. Erst wenn wir diesen Gottesgehen in uns entdecken, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Was das heißt, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Gesundheit, auf Stärke, auf Kraft. Herrlichkeit kann ich für alles mitnehmen. Und das Wort Herrlichkeit kann ich mit etwa 28 verschiedenen Worten übersetzen, vom Griechischen her. Weißt du, Christus in uns, die Hoffnung auf Leben, auf Gesundheit, Christus in mir. Und wenn du das entdeckst, Christus in dir, was das alles bedeutet. Er will euch in alle Wahrheit leiten, der Heilige Geist nachher. So, die Seele interessiert sich nicht nach der Funktionalität, nach der Nützlichkeit. Weißt du, die Seele interessiert sich nur vielmehr, kann ich vertrauen? Kann ich dem vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Kann ich dem Menschen vertrauen? Das interessiert sich die Seele. Die Seele fragt ständig, kann ich dem Pastor vertrauen? Kann ich dem Gebet vertrauen? Kann ich der Aussage vertrauen? Kann ich dem Bibelspruch vertrauen? Das ist, was die Seele fragt. Nicht, wie das funktioniert und wie das alles so von sich geht. Nein, Vertrauen. Die Seele sehnt sich nach Vertrauen, nach Frieden, nach Loslassen, nach Geborgenheit, nach Geistlichkeit. Ist es wirklich vom Geist? Konflikte lösen sich, wenn die Seele glücklich ist. Konflikte lösen sich, wenn die Seele glücklich ist, wenn sie die Reflexion Gottes erblickt. Und weißt du, wenn Gott plötzlich durch die Sache durchscheint und wenn Gott plötzlich zu uns redet und plötzlich, er hat zu mir gesagt, ich werde nie vergessen, die eine Frau in Stuttgart, Frau Stadler, und als kleines Mädchen hat die Diakonisse gesagt, du wirst noch gesund werden, 25 Jahre vergehen. Aber plötzlich passiert der Augenblick, wo ich dann vorbeikomme und nach 25 Jahren komme ich vorbei. Du, Gott hat mir gesagt, ich werde noch gesund werden. Also ich darf mich nicht aufgeben. So ein Rema-Wort. Wir brauchen so ein Rema-Wort von Gott. Der Glaube ist das, was einen gesund macht. Und die Frau ist gesund geworden, weil plötzlich jemand kommt im Namen Gottes. Die konnten nur sagen, du wirst noch gesund werden. Aber dann kommt der Pastor und mit dir betet mit dir, legt dir die Hände auf. Und du wirst gesund werden. Und dann gehe ich. Dann sagt sie, das hat mir vor 25 Jahren die Diakonissen gesagt. Vor 25 Jahren. Weißt du, du wirst noch gesund werden. Und plötzlich wiederholt sich das Wort irgendwo. Irgendjemand anders. Eine Sache besteht durch zwei oder drei Zeugen. Weißt du, du weißt es. Irgendjemand hat es dir gesagt. Der Glaube wird sehr sensibel. Sehr Fingerspitzengefühle. Und plötzlich, ach, wie kommt er darauf? Da hat doch das, da hat doch jemand dort und dort damals gesagt. Und da ist das und das passiert. Und plötzlich, oder ich habe davon mal geträumt. Das ist doch wahr. Und plötzlich wird der Traum Wirklichkeit. So, wenn wir echte Heilung wollen, wir werden am Freitag über die echte Heilung hören, was ist echte, wahre Heilung, was sind die Kennzeichen einer wahren, echten Heilung und die Tiefenwirkung der wahren Heilung. Aber zuerst einmal, wir müssen die Innerlichkeit entdecken. Weißt du, die Probleme werden nicht draußen, sondern drin gelöst, die Menschen. Nicht draußen. Die werden im Herzen gelöst. In deinem Herzen. Bei dir zu Hause. Da werden die Probleme gelöst. Der Mensch will außerkörperliche und außersinnliche Erfahrungen machen, aber zuerst muss er Geisteserfahrungen machen. Er will gesund werden, das ist klar. Aber zuerst muss innen drin was abgetragen werden. Denn die Beule innen drin ist größer als die Beule nach außen. Das verzweigt sich und es verteilt sich und so weiter. Das muss zuerst mal innen drin, denn er streut nachher womöglich im Körper. Er will also intensive, inspirative Erlebnisse machen. Das kann er, aber er muss zuerst mal Gott in sich erleben. Gott liebt mich. Gott hat mich angenommen. Gott hat mich nicht verworfen. Gott verdammt mich nicht. Auch wenn ich noch so viel Böcke geschossen habe. Gott verdammt mich nicht. So, jeder Mensch hat so einen Empfänger für das Göttliche. Jeder Mensch kann glauben. Jeder hat das Maß des Glaubens bekommen. Also selbst wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, du musst also nicht einen großen, gewaltigen Glauben haben. Dein Glaube nur so groß wie ein Senfkorn. Aber du kannst diesen Glauben freisetzen. So einen Senfkorn in die Erde stecken und dann warten, bis es aufgeht, bis es funktioniert. Gott hat seinen Teil im Menschen, sein Monogramm in uns verborgen, zurückgelassen. Du musst nur, Herr, hilf mir. Du musst nicht viel sagen. Herr, hilf mir. Und schon ist Gottes Gen aktiviert und schon läuft ein Prozess. Und sobald der Heilige Geist noch dazukommt, ist Gott aktiv in dir und da arbeitet es. Weißt du, die Jünger sind auf der Überfahrt über den See Genezareth und der Heiland schläft im Boot und die Wellen gehen rauf und runter. Meister, siehst du nicht, wir verderben? Ja, der hat es gesehen, der hat genau gespürt, aber der hat geschlafen. Und erst als Jesus geweckt wurde, hat der Sturm aufgehört. Wir müssen Jesus wecken, Jesus in uns aufwecken. In jedem von uns ist Jesus drin. Glaubt ihr das? In jedem von uns ist Jesus drin. In jeder Zelle unseres Lebens ist Jesus drin. Und der Heilige Geist, ob du das glaubst oder nicht, ist vollkommen egal. Ob du Christ bist oder kein Christ bist, ist auch einerlei. Aber du musst Jesus wecken. Du musst Jesus aufwecken. Herr, siehst du nicht, ich verderbe. Siehst du nicht, ich gehe unter. Siehst du nicht, ich breche zusammen. Siehst du nicht, ich kann nicht mehr. Und schon in dem Augenblick, wenn du den Namen des Herrn anrufst. In meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ob er Araber ist, Chinese ist, ob er Russe ist oder Amerikaner ist, spielt keine Rolle. Wer den Namen des Herrn anruft. Und du musst nur den Namen des Herrn anrufen. Nicht Jehova und Jahwe und El Shaddai und weiß ich sonst, wie die ganzen frommen Namen, die sowieso nichts aussagen und nichts bedeuten groß. Aber Jesus ist sein Name und er wird sein Volk selig machen. Er wird sein Volk retten, er wird sein Volk heilen. Er wird es die Menschen heilen. Sobald du den Namen Jesus anrufst, Jesus, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, wenn du so zu Jesus kommst und er wird nicht vorbeigehen. Der Heiland geht an niemand vorbei, der ihn um Gnade bittet. Der geht an niemand vorbei. Er ist stehen geblieben. Selbst wo die Apostel sagten, ja, hör doch auf zu schreien, der Blinde von Jericho, hör doch auf zu schreien. Der rief noch lauter, Jesus, erbarm dich meiner. Und er geht zurück und sagt, was willst du, dass ich sehend werde. Und er macht seine Augen auf. Weißt du, der Herr Jesus bleibt bei Hilfe, Rufe stehen. Er leistet erste Hilfe. Er hilft den Menschen. So, Glaube als Medizin. Erste Hilfekasten. Jesus. Jesus. Plötzlich wird Gott in unserem Leben bewusst, dieser Gottesgen wird freigesetzt. So plötzlich entdecken wir die Spuren Gottes in unserem Leben. Ja, ich habe schon immer geglaubt, bloß nie praktiziert, nie geübt, nie umgesetzt, nie damit mich beschäftigt. Weißt du, da entdeckst du plötzlich deine wahre Identität. Ja, Gott liebt mich, das habe ich noch gar nicht gewusst. Gott hört auf mich. Glaube ist eine Medizin. Weißt du, wenn du anfängst mal einzunehmen, und eine Medizin musst du öfters einnehmen als einmal oder zweimal am Tag, oder einmal in der Woche oder einmal im Leben. Weißt du, ein Medikament musst du regelmäßig einnehmen und dann fängst du an, regelmäßig mit Jesus zu reden. Puh, morgens, mittags, abends, dreimal am Tag. Und du beschäftigst dich mit Jesus. Und ich sage dir, und ich schwöre, soll ich ja nicht, aber ich darf das mal ausnahmsweise. Paulus sagt, ich beschwöre euch. Und ich schwöre, wenn du mit Jesus dich beschäftigst, regelmäßig dich beschäftigst, du wirst Wunder über Wunder erleben. Und dein Leben wird von Tag zu Tag erneuert. Unser Geist wird erneuert und unsere Seele wird erneuert. Wir werden immer stabiler, geistig. Dieses Gottesgehen, das in uns schlummert, wird aufgeweckt. Wir aktivieren Gott. In dem Augenblick, wo du Jesus anrufst, aktivierst du Gott. In meinem Namen werden sie das und das und das tun plötzlich. Da verändert sich dein Leben. Du bist nicht mehr derselbe. Plötzlich entdeckst du Dinge in dir. Plötzlich entwickelst du dich positiv. Da musst du nicht immer bekennen und bekennen und bekennen. Plötzlich, ja, geht's automatisch. Warum? Weil Jesus jetzt plötzlich die Kontrolle in deinem Leben übernimmt. Er steht auf und sagt, Wind, sei still. Halt's Maul. Ruhe. Wellen, legt euch. Und dann, wer ist das, dem Wind und Wellen gehorchen? Weißt du, Gott fängt in Kleinen an. Gebrauche Jesus, gebrauche dein Medikament in kleinen Sachen. Und Billy hat es so schön gesagt hier in diesen Tagen, fang an mit Kopfschmerzen. Oder mit Bauchschmerzen. Mit Kleinigkeiten. Weißt du, du kannst gleich schon mit was Großem anfangen, wenn du den Glauben hast, aber den hast du ja nicht. Fang zuerst mal mit 10 Euro an. Für 10 Euro zu beten, für 10 Euro zu glauben. Dann nächste Woche geht es um 100 Euro. Und übernächste Woche um 1000 Euro. Aber du musst zuerst mal in kleinen Dingen anfangen. In kleinen Dingen treu sein. Das ist, was die Bibel lehrt. Durch die Freisetzung des Gottesgehens in dir beginnt eine neue Evolution, eine neue Schöpfung. Weißt du, ich glaube an Evolution ein Stück weit. Weißt du, da wird etwas freigesetzt und es entwickelt sich und es begab sich und es geht weiter und wie eine Lawine, es rollt. Und dann musst du nicht mehr groß nachhelfen, dann muss nicht mehr Gott immer eingreifen und dann muss nicht der Heiland dabei sein und dann muss nicht der Heilige Geist dabei sein. Das läuft von selbst plötzlich automatisch. Ja, das läuft automatisch. Da musst du nicht mehr viel machen. Da wird die neue Schöpfung freigesetzt. Und plötzlich sehen wir das Leben mit ganz anderen Augen, sind so begeistert. Und Begeisterung ist ein gutes Medikament. Du bist begeistert von deinem Herrgott. Du bist begeistert. Plötzlich hat das Negative keine Macht mehr. Ach komm, hör doch mit dem Blödsinn auf. Du schaust nach vorne. Du achtest nicht mehr darauf, auf diese Kleinigkeiten, auf die Kickerles-Zeug, auf das Spießbürgerliche. Du achtest nicht mehr darauf. Plötzlich bist du furchtlos, gehst ganz anders an die Sache ran. Krempelst die Ärmel hoch und sagst jetzt, pack was. Nimmst die Hände fest in den Griff. Plötzlich sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Der Glaube als Medikament. Plötzlich lebst du aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Du lebst ein ewiges Leben. Paulus sagt einmal, wir leben, obgleich wir sterben würden. Wir machen da gar nicht so viel Zirkus. Leben wir oder sterben wir, wir gehören dem Herrn. Jemand, der den Gottesgehen in sich hat, bei dem vervielfacht sich Gott in seinem Leben und vermehrt sich Gott. Weißt du, so wie ein Tropfen Wasser in der Wüste Wunder wirkt, so wirkt 1% Glaube. Wenn du ein bisschen glaubst, wie ein Senfkorn, plötzlich fängt an die Wüste zu grünen, plötzlich bist du von einer anderen Welt überzeugt, überwältigt, plötzlich gärt es in dir und es hört nicht mehr auf. Es gärt und gärt und gärt. Wir haben in Schweden eine Frau, die mit uns zusammen im Haus mitwohnte oder Familie, und die hat das Kochen übernommen und die hat von München ein bisschen Sauerteig mitgebracht und hat einen Topf gesetzt und da hing, dieser Sauerteig ging immer runter. Der hat nur abgezupft und knödelnd gemacht. Und das ging 3 Wochen lang, solange wir in Urlaub waren. Aber dann waren wir auch so, haben wir zugenommen von diesen Knödeln. Die hat gut gekocht und die hat nur Knödeln gekocht die ganze Zeit. Vom Sauerteig. Aber sie hat etwas mitgebracht. Weißt du, der Gottesgehen wird in uns erweckt und dieser Sauerteig fängt an zu wachsen, zu gedeihen, zu entwickeln und ja, der Glaube ist wie ein Sauerteig. Ein Krümel genügt schon. Ein Krümel genügt schon. Ein Tropfen. Und plötzlich übernimmt dich eine ganz andere Kraft. Plötzlich hat das Leben einen neuen Schwung, eine neue Dynamik. Auf, lasst uns gehen. Weißt du, dieser Gottesgehen ist dieser Auslöser in unserem Leben. Plötzlich hast du lebendige Gefühle, fröhliche Gefühle, glückliche Gefühle. Der Heilige Geist, von dem heißt es in der Bibel, derselbe Geist, der Jesus von den Toten aufweckte, derselbe Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Unsere Leiber sind im Sterben, alle miteinander. Irdisch gesehen, menschlich gesehen. Wir bauen ab. Aber in dem Augenblick, wo der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, wir werden jünger und jünger und jünger vom Geist her. Auch wenn wir runzliger werden und puckliger werden und komischer werden vielleicht, aber wir werden im Geist erneuert. Und deshalb, ich wundere mich manchmal, der Moses mit 120 Jahren überschaut das ganze Gegend von Dan bis nach Beersheba. Und das ganze Land, das will ich dir geben. Und die waren, das hat gute Augen gehabt. Oder mit 80 Jahren, der Kaleb kommt zu Josua und sagt, du, mit 80, ich bin noch genauso stark wie damals, als ich in Kadesh Barnea mit dir zusammenstand und Moses sagte, du bekommst Hebron, gib mir das Gebirge. Weißt du, ich bin immer noch so stark wie mit 80. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, bist du mit 100 noch so stark. Ja, der Glaube macht uns stark, auch wenn wir äußerlich nicht mehr so sind. Unser Körper baut auf, aber wir werden erneuert von Tag zu Tag. Plötzlich hast du ein neues Dasein. Plötzlich wird der Sinn, der siebte Sinn aktiv. Plötzlich bist du versetzt an himmlische Orte. Plötzlich lebst du außerhalb des Körpers. Puh. Die meisten wissen gar nicht, was das ist, außerhalb des Körpers. Das griechische Wort, weißt du, wir haben in unserer Sprache so viel Geheimnisse und die meisten Leute kapieren das nicht. Ekstase, weißt du, was Ekstase heißt? Außer sich sein, außer dem Körper sein. Ich bin in Ekstase. Oh, Halleluja, Jesus, bei dir ist so schön, bei dir ist so gut, bei dir bin ich so geborgen, auch wenn die Welt untergeht. Und weißt du, wenn du bei Gott bist, dann überlebst du. Ich denke nur an Noah, der ein ganzes Jahr lang schwebte über die Erde, über sogar das Wasser, das die Berge bedeckte. Der hat Frischwasser gehabt, die Tiere haben sich nicht aufgefressen gegenseitig, die haben was zu essen gehabt und so weiter und die haben gut gelebt. Und als sie aus der Arche kamen, waren alle Tiere noch da. Verstehst du? Das ist, wie Gott einen trägt. Man wird erneuert von Tag zu Tag, obwohl man nichts hat. Die Voraussetzungen, du überlebst dich selbst, in dem Augenblick, wo du glaubst, überlebst du dich selbst, lebst ein übernatürliches Leben. Wir brauchen diese Kraft aus der Höhe. Und diese Kraft aus der Höhe ist es, dass man dann in dieser Kraft geht, wie der Elia, 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt. 40 Tage, plötzlich. Du siehst die Dinge mit anderen Augen, hörst mit anderen Ohren. Weißt du, was der normale Verstand nicht erfassen kann, kann plötzlich der Glaube erfassen. Jawohl, so geht es. Und du hast plötzlich den Schlüssel zu deinem Problem. Du siehst also, aha, das war das und das. Wenn ich das entferne aus meinem Leben, dann habe ich meine Ruhe und meinen Frieden. Dein Geist erneuert sich. Deine Seele soll sich auch erneuern. Viele haben Interesse an Religion, aber an der falschen Religion. Nur Klimbim, Weihrauch und so Kleinigkeiten, Äußerlichkeiten. Aber es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um die Innerlichkeit. Um die Innerlichkeit. Und weißt du, Religion ist in, aber die wenigsten Menschen erleben was von Gott. Glaube hat Konsequenzen. Du beziehst dich auf Gott. Ich weiß, er wird mir helfen. Er wird mich nicht verlassen. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Von mir aus kann die Welt untergehen. Gott ist bei mir. Gott ist mehr als nur eine Person. Er ist eine abstrakte Größe, alle Himmel könnte ich nicht fassen. Und doch wird er so klein, dass er sogar in meinem Herzen wohnen kann. Gott ist mehr als nur eine Idee oder Gedanke. Ich darf ihn persönlich erfassen, wenn ich nur könnte ihn berühren. Du kannst ihn berühren. Du darfst ihn sogar berühren. Du musst ihn sogar berühren. Wenn du das nicht tust, wenn das nicht bei dir passiert, und dann gehst du vor die Hunde. Dann schaffst du es nicht. Dann schaffst du nicht, gesund zu werden. Dann schaffst du nicht, auf die Beine zu kommen. Deshalb, Gottvertrauen ist mehr als nur die Kunst des Lebens zu erlernen, ein paar Bibelsprüche auswendig zu lernen oder ein paar Lieder auswendig zu lernen oder ein paar Chorusse mitsingen. Nein, es ist die Herausforderung. Das ist meine Lebensexistenz. Alle Quellen sind in dir, mein Gott, so sagte David. Gott durchbricht deine Grenzen. Gott gibt dir eine ganz andere Lebensführung in deinem Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich an Gott bindest. und nicht an irgendeine Kirche. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen den Gottesdienst, wir brauchen all diese Dinge, was ich gesagt habe, was du nicht brauchst. Verstehst du? Aber das brauchen wir. Aber Gott ist A und O. Gott kommt aus der Unendlichkeit und der Mensch sehnt sich nach der Unendlichkeit, nach der Ewigkeit, nach dem Jenseits. Er will die andere Dimension berühren. Er will durchbrechen. Das will er. Und deshalb Glaube als Medikament. Und das passiert, indem du anfängst zu leben. Gott auszuleben. Den Glauben auszuleben. Ich glaube, darum rede ich, sagt Paulus. Du brauchst also dazu eine Offenbarung. Hier, die Bibel ist so eine Anleitung für dich ein Stück weit. Wie die das gemacht haben, darfst du es auch machen. Und wenn du es so verfährst, wie die Bibel Menschen gemacht haben, dann wirst du nichts falsch machen. Du wirst nur deine eigene Lektion dazu lernen müssen. Aber probier es nach dem Wort Gottes, nach dieser Betriebsanleitung. Und die Bibel ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Du brauchst dieses Rema-Wort, Verstärkung von Gott, dann die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Glaube ist ein Medikament, das muss eingenommen werden. Nicht nur irgendwo im Rotkreuzkasten. Nein, das muss geschluckt werden. Das muss verarbeitet werden. Das muss ein Teil, das muss sogar nachgespült werden. Da muss man nachtrinken, wenn du so ein Medikament schluckst. Und es muss angewandt werden. Medikamente, die nicht angewendet werden, egal was es ist, nützen nichts. Es sind wertlos. So, die Impulse des Heiligen Geistes, die musst du in dir vom Heiligen Geist wachrufen lassen, wecken. Das ist Erweckung. Plötzlich wirkt Gott in mir. Oh, ich spüre Gott in mir. Wir sollen Gott auf den Plan rufen in unserem Leben, durch was auch immer ist. Und plötzlich, wenn Gott uns dann berührt, passiert mit uns etwas. Ich denke nur an die Geschichte von Esau und Jakob. Die beiden Brüder waren so in Clinch, die kamen nicht näher. Und Jakob hat furchtbar Angst gehabt, bis er von Gott berührt wurde. Und als er von Gott berührt wurde, dann hat er eine ganz neue Identität bekommen. Und das ist sein Glaube gewesen. Plötzlich ist er verändert worden. Und plötzlich heißt es, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Jakob hat seine eigene Gotteserfahrung gemacht. Gott hat ihn berührt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir müssen, wenn wir gesund werden möchten, so lang vor Gott bleiben, so lang vor Gott stehen, bis da was passiert. Wir müssen unsere menschliche Arbeit tun. Jakob hat alles Menschliche versucht, hat Geschenke gegeben dem Esau, hat ihn versucht zu beschwichtigen, hat seine Familie getrennt. Du gehst mal dort, die Gruppe geht dort rüber und die andere Gruppe geht dort rüber. Hat alles Menschliche probiert, alles nichts genützt. Aber dann steht er vor Gott und sagt, Herr, jetzt habe ich alles Menschliche getan. Was ich tun konnte, habe ich getan. Jetzt bist du an der Reihe. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann passiert das Wunder. Kriegt er so einen Schlag, was es auch immer war. Und plötzlich hat Gott ihn berührt. Und plötzlich ist er ein anderer Mann. Und da geht die Sonne auf. Und plötzlich geht Licht in seinem Leben auf. Das Dunkle verfliegt und löst sich auf. Und plötzlich geht Licht auf. Die Fehler der Vergangenheit werden ausgelöscht mit einem Schlag. Und plötzlich eine neue Identität. Und als er diese neue Identität hatte, hat er auch eine ganz neue Beziehung gehabt. Die Berührung Gottes bringt uns in ein ganz anderes System, wenn Gott dich berührt. Aber bleib so lang, bis Gott dich berührt. Viele Menschen laufen weg und da kommt der liebe Gott und sagt, ich wollte dich gerade berühren, aber du bist nicht mehr da. Und viele sind nicht mehr da. Anhaltend beten, anhaltend glauben. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Weißt du, das ist schon radikal. Und provokativ. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt, heißt es von Jesus. Wer Jesus berührt, ist nicht mehr den Mächten dieser Welt ausgeliefert. Wenn du Jesus berührst, Bruder und Schwester, und nicht nur an ihn glaubst, ihn für wahr hältst, ein Rabbi, Prophet, Lehrer, Meister, Gesundheitmacher oder Heiler oder was auch immer ist, Messias. Nein, wer Jesus berührt, den Sohn Gottes berührt, der bleibt nicht mehr derselbe. Der ist nicht mehr unter der Macht und in dem System dieser Welt. Der hat plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung. Der ist mit dem Himmel vernetzt, verbunden. Plötzlich hat er Kontakt mit dem Jenseits, mit der geistigen Welt, mit dem Reich Gottes. Jesus, wenn Gott dich berührt, nimmst du eine ganz andere Haltung ein. Plötzlich weißt du, mein Erlöser lebt. Mein Jesus lebt. Eine Berührung Gottes, das schafft mehr als 1000 Predigten oder 1000 Gottesdienstbesuche oder tausende Gebete. Eine Berührung. Aber das braucht manchmal Zeit. Als Edison die Glühlampe erfand oder konstruierte und nachmachte irgendwie oder was auch immer, hat er 17, beim Kautschuk war das, hat 17.000 Experimente gemacht. Verstehst? Bist du bereit, 17.000 Experimente zu machen, bis ich endlich durchkomme? Wir können alles über Gott wissen, dass er allwissend ist, dass er unveränderlich ist, dass er ewig ist, dass er heilig ist, dass er lebendig ist, dass er gerecht ist, dass er mächtig ist, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist. Du kannst alles wissen. Das bläht dich nur auf. Erst wenn er dich berührt, dann, erst als der Thomas seinen Finger in die Wunde Jesu legt, erst dann, wow. Jetzt, wir können nicht mehr lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und getastet haben. Da ist der Glaube plötzlich in Aktion. Da muss man nicht mehr sagen, jetzt betet man so. Nein, der ruft mein Herr und mein Gott. In Markus 3, Vers 7 bis 12, alle, die unter einer Krankheit litten, versuchten ihn zu berühren. Versuch ihn zu berühren mit deinem Geist, mit deinem Gebet, mit deinem Leben. Denn die Leute wussten, durch ihn haben wir Anteil am Leben, an der Kraft, am Frieden. Durch ihn haben wir Anteil am Heil, an der Gesundheit. Durch ihn. Sie versuchten ihn zu berühren. Geh nach Hause und versuch Jesus zu berühren. Wo du auch immer bist. In deiner Situation, das ist das Medikament. Glaube, ein Medikament. Ein starkes Medikament. Sie versuchten, ihn zu berühren. Nicht an ihn zu glauben, nicht irgendwie ihn für wahr halten. Nein, sie wollten ihn berühren. Und Gott will berührt werden. Jesus will berührt werden von dir und mir. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen und lass uns unsere Hände ausstrecken und so wie diese Frau, Herr, wenn ich könnte dich berühren. Sie wollten ihn berühren und sie haben ihn berührt und sie wurden geheilt. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast und dass wir Jesus berühren dürfen. Vor dir haben viele Leute Angst, Gott, oder vom Heiligen Geist, aber Jesus dürfen wir berühren. Halleluja, ich danke dir, dass wir unsere Hände ausstrecken dürfen, dass wir unsere Hände zu Jesus ausstrecken dürfen. Geh nicht vorbei, o Heiland, hör das Herzensschreien. Und da du anderen Gnade erweisest, Herr, zeig uns deine Liebe, deine Güte, deine Barmherzige, deine heilende Kraft. Wir wollen dich berühren, Jesus, dir begegnen. Heute Nachmittag, du bist da und wo zwei oder drei zusammenkommen in Jesu Namen, da bist du da und da dürfen wir unsere Hände ausstrecken und sagen, Jesus, ich will dich berühren. Ich will dich berühren. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich will dich berühren. Amen. Halleluja. Gott möge uns segnen. Legst du uns die